Ist der Patient stabil?
Patient ist stabil.
Keine Manipulation mehr, einmal Übergabe jetzt.
Identifikation, 19-jähriger Herr Schmidt, Notfallereignis. Westenstich, linke Brust um ca. 9.40 Uhr. Notfallpriorität gekoppelt an die Handlungen. Kein A-Problem. B-Problem mit subjektiver Dyspnoe ohne pathologische Vitalparameter. Kein C-Problem, kein D-Problem. E-Problem mit Quaddelbildung im gesamten Brustbereich mit einer flächigen Rötung. Daraufhin Anlage eines Zugangs mit Gabe von 500 mg Sododecortin und 4 mg Dimethin D. Daraufhin Verbesserung der subjektiven Dyspnoe. Anamnese. Keine Allergien bekannt. Bekannte Neurodermitis. Keine Medikamente. Kein Infektionsstatus negativ. Nummer der Mutter auf dem Protokoll.
Fazit, Patient Herr Schmidt, 19 Jahre, Zustand nach Wespenstich, linke Brust um 9.40 Uhr, B-Problem im Sinne einer subjektiven Dyspnoe ohne pathologische Vitalparameter, E-Problem, Quaddelbildung, Brust plus Rötung, versorgt über einen IV-Zugang, 500 mg SDH sowie 4 mg Dimethidem. Teamfragen? Gibt es Fragen aus dem Team? Keine? Dann bitte einmal Umlage.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was wir hier gerade gehört haben, war die standardisierte Übergabe einer kritisch erkrankten Person in einem internistischen Schockraum. Ein ruhiges, klar strukturiertes Gespräch zwischen prähospitalem und klinischem Teamleader, ohne Nebengeräusche und ohne unnötige Zusatzinformationen. Ein Moment, den wir alle tagtäglich erleben, an einer der sensibelsten Schnittstellen der Notfallmedizin, zwischen Präklinik und Klinik. In dieser Phase der Teamarbeit entscheidet sich, ob wir alle dasselbe Bild der Notfallsituation haben, ob Prioritäten klar sind und ob Verantwortung sauber übergeht. Die Patientenübergabe ist kein medizinischer Skill, sondern ein hochvulnerabler Teamprozess. Dabei geht es weniger um die schiere Informationsmenge als vielmehr um Struktur, Priorisierung und die Anschlussfähigkeit für das aufnehmende Team. In der Natur dieses Moments liegt es auch, dass unterschiedliche mentale Modelle aufeinandertreffen und sich zutiefst menschliche Verhaltensmuster offenbaren. Das ist einerseits ein Nährboden für Risiken wie Missverständnisse, Framing-Effekte und Informationsverlust, zugleich aber auch eine große Chance, das Outcome kritisch kranker Patientinnen und Patienten maßgeblich positiv zu beeinflussen. Denn eine gelungene Übergabe schafft Shared Situational Awareness, reduziert kognitive Last und ermöglicht eine bewusste und nachvollziehbare Übernahme von Verantwortung, wenn sie strukturiert erfolgt. Die Einspielung von eben stammt aus einem Lehrvideo der Deutschen Gesellschaft für interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin, der DeGINA. Es zeigt keinen theoretischen Idealzustand, sondern eine bewusst gestaltete Übergabe nach dem SINHAFT-Akronym, einem standardisierten Übergabeschema, wissenschaftlich entwickelt, über Fachgesellschaften hinweg konzentriert und fest verankert in den Grundlagen moderner Teamkommunikation. Maßgeblich mitentwickelt wurde das SINHAFT-Akronym von jemandem, der beide Welten kennt, die Präklinik und die Klinik. Professor Dr. Ingo Greff ist Leiter des interdisziplinären Notfallzentrums der Uniklinik Bonn. Mit ihm spreche ich in dieser Episode darüber, warum Übergaben so häufig scheitern, warum Standardisierung nichts mit Bürokratie zu tun hat, sondern mit Patientensicherheit. Und warum eine gute Übergabe immer auch eine Form von Wertschätzung ist. Mein Name ist Ben Thal. Willkommen bei einer neuen Episode unseres Podcasts. Ich wünsche euch allen ein spannendes Jahr 2026 und an dieser Stelle wie immer gute Unterhaltung.
Du hörst den Response Notfallmedizin Podcast.
Bitte auf die Rettung.
Deine Wissensquelle zur spannenden Welt der Notfallmedizin. Präsentiert von der Berufsrettung Wien.
Bitte beruhigen Sie sich und geben Sie mir eine Rückrufnummer, ja?
Durch die heutige Sendung führt dich aus dem Team unserer Oberärzte Dr. Ben Thal.
Ja, und jetzt sitzt er bei mir, lieber Ingo. Herzlich willkommen in Wien. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier mit dir zu sprechen heute.
Ja, wir freuen uns riesig. Wir haben uns ja vorgestern schon das erste Mal kennengelernt. In dieser Tage läuft gerade der EUSEM-Kongress 2025. Und das war sozusagen auch die Schnittmenge, wo wir festgestellt haben, da sind wir gleichzeitig am gleichen Ort und haben gesagt, da müssen wir dich sofort abzweigen sozusagen in die Zentrale der Berufsrettung, um eine coole Podcast-Episode miteinander aufzunehmen. Und wir unterhalten uns ja heute über das Thema standardisierte Übergabe. Und bevor wir da aber eintauchen, vor allem eben in dieses SINHAFT-Thema, Magst du unseren Zuhörern vielleicht mal kurz ein bisschen etwas über deinen Hintergrund erzählen?
Ja, das tue ich sehr gerne. Ich bin momentan aktiv und aktuell beschäftigt am Universitätsklinikum in Bonn und leite dort die klinische Akut- und Notfallmedizin, wie bereits auch von dir schon erwähnt. Und Notfallmedizin begleitet mich eigentlich schon seit ewigen Zeiten, angefangen vom Zivildienst und dann auch habe ich noch AIP gemacht, Arzt im Praktikum, und am ersten Tag der Approbation bin ich schon als Notarzt unterwegs gewesen, und so zieht sich das durch den roten Faden durch mein Leben, muss man sagen. Und nebenbei habe ich noch die Ehre, in der Luftrettung tätig zu sein, und diese Kombination, dass ich sowohl präklinisch tätig sein darf als Notarzt, aber auch natürlich die klinische Situation kenne, ist eigentlich ein fantastischer Job, und das kann man sich eigentlich besser schon gar nicht mehr vorstellen. Deswegen liebe und lebe ich Notfallmedizin.
Wenn ich so über das Thema Übergabe nachdenke, dann greife ich auch hier sozusagen in meine mentale Toolbox rein und habe ein Schema in meinem Kopf, das ich irgendwann mal gelernt habe. Wir alle gehen durch die großen Buchstabenkurse durch. Eines der Kursformate, das, glaube ich, überhaupt diesen CRM und Human Factors Gedanken am meisten implementiert hat, ist, glaube ich, das ETC-Kursformat, wo ja auch die Übergabe des Patienten wirklich intensiv geübt wird. Und da ist in meinem Kopf immer noch drinnen die 5-Second-Round, CABCDE, dann vielleicht sogar eben die weitere Übergabe nach Sampler. Und meine Frage an dich: Du kennst diese Schemata und trotzdem bist du da ins Grübeln und Nachdenken gekommen und warst federführend involviert in die Entwicklung des Sinnhaft-Übergabeschemas, wo wir ja den kurzen Ausschnitt gehört haben. Was hat dich dazu bewogen, da deine Energie reinzustecken?
Ja, um da direkt drauf zu antworten, Ben, die Buchstaben, die du eben so ein bisschen skizziert hast, das jetzt CABCD oder Sampler oder wie auch immer, das ist eigentlich, wenn man es ernst betrachtet, kein Übergabeschema. Standardisierte Übergabe ist mehr. Und wenn man sich so ein bisschen die Historie ansieht von Sinnhaft, dann merkt man, aufgrund meiner Tätigkeit sowohl präklinisch als Klinik, in der Klinik ist das für mich die intrinsische Motivation gewesen, sich mit diesem Thema mal mehr auseinanderzusetzen. Und wir haben angefangen, indem wir mal eingeladen haben an einen sogenannten runden Tisch, in dem wir Vertreter der Fachgesellschaften, die GINA-DIVI, die Hilfsorganisationen, die Feuerwehren und Luftrettung, und haben dort ein Konsensuspapier entwickelt mit 15 Empfehlungen. Was aber wichtig zu erwähnen ist, Ben, ist, dass wir ganz besonders oder darauf verzichtet haben, einfach auf den, ich darf es mal so nennen, ISBA oder ISOBAR oder CABCDE-Zug aufzuspringen. Wir hatten den Anspruch, das Ganze wissenschaftlich herzuleiten und zu entwickeln, weil es nämlich genau für die Passstelle Präklinik zur Klinik entwickelt werden sollte.
Jetzt erwähnst du ja gerade den Bereich Wissenschaft. Welche Wissenschaft, also welche Disziplinen habt ihr da herangezogen? Wir haben ja im Vorfeld schon geredet, dass da insbesondere auch CRM und Human Factors Aspekte mit hineingewachsen sind. Wie habt ihr euch da orientiert oder nach was habt ihr euch da orientiert?
Ja, das ist dann, am Ende ist es in einen sogenannten Delphi-Prozess gemündet, indem wir uns an den sogenannten AWMF-Kriterien, also das ist ja sozusagen die Voraussetzung für unsere Leitlinien, die Basis, und haben insgesamt 54 Mandatsträger aller Fachgesellschaften an den Tisch geholt und haben dort dann einen Delphi-Prozess initiiert, indem wir klassisch gesagt haben, was sollen denn die Inhalte sein, die bei der Übergabe übergeben werden sollen. Und da ist dann am Ende, sind ganz klar die Teilaspekte definiert worden, was also wirklich übergeben werden soll. Ich darf dir ein Beispiel nennen, damit es nicht so abstrakt ist und vielleicht ein bisschen plass hierher kommt. Nehmen wir doch mal die Identifikation. Die Identifikation kann sein Vorname, Nachname, kann sein Vorname und Nachname. Wie sieht's aus? Wollen wir das Geburtsdatum sagen oder wollen wir das Alter sagen und so weiter und so fort. Und in diesem Delphi-Prozess ist halt rausgekommen oder ist konsentiert worden, Nachname, Geschlecht und Alter.
Und bei den Kindern, glaube ich, noch das Gewicht. Ne?
Ganz genau. Das ist auch eine Besonderheit von Sinnhaft, dass im pädiatrischen Notfallbereich, wenn denn das Gewicht vorliegt, es auch dann bei der Übergabe zu übergeben ist.
Okay, also gehen wir das Ganze nochmal strukturiert an. Das heißt, der Plan war mehr oder weniger nicht einfach etwas etabliert, das was im ersten Moment durchaus Sinn ergibt, zu nehmen und danach eine Übergabe zu machen, weil man muss ganz ehrlich sagen, in verglichen zu dem, was wir früher gemacht haben, dass einfach jeder irgendwas dahergeredet hat, ist ja diese Struktur nach dem CABCD-Approach sicher eine Innovation schon gewesen. Aber ihr seid hingegangen und habt gesagt, okay, wir schauen uns das auf, wir zerpflücken das jetzt wirklich auf breiter Basis, diesen kurzen Prozess, der so kritisch ist, aus wissenschaftlicher Sichtweise und bindet sozusagen alles, was ihr dazu wisst, aus dem Bereich Human Factors, CRM, Psychologie, Kommunikationspsychologie so ein, dass im Endeffekt ein Standard entsteht.
Genau, also du hast sie ja genannt, die, das jetzt ISBA oder ISOBA ist oder ABMIST oder CABCDE, das will ich gar nicht schlecht machen, aber wir haben schon auch Probleme gesehen in der Übersetzung. Wenn du dir die einzelnen Buchstaben von ISBA oder ISOBA ansiehst, dann findest du verschiedenste Übersetzungen, für was die Buchstaben stehen. Und unser Anspruch war halt einfach, das wissenschaftlich herzuleiten und ganz wichtig, eingebettet in sogenannte Crew Resource Management Aspekte. Und die kennst du sehr, sehr gut. Ruhe bei der Übergabe, Face-to-Face-Kommunikation, die Überprüfung, ob der Patient überhaupt stabil ist für eine Übergabe, die sogenannte Five-Second-Round, die du ja eben schon erwähnt hast.
Ja, und das gilt ja auch nochmal zu betonen, weil das CABCDE ist ja eigentlich ein Tool aus dem Primary Assessment, breit etabliert und ein super wertvoller Bestandteil jegliches Erstassessments. Nur man ist halt hingegangen und hat das dann in vielen Fällen übernommen und einfach auf die Übergabe umgemünzt, was ja auch im ersten Moment Sinn macht.
Absolut, und deswegen findest du natürlich auch weiterhin das CABCDE-Schema in sinnhaft.
Ja. Kurze Zwischenbilanz an dieser Stelle. Was wir von Ingo bisher gelernt haben, ist vor allem eines. Übergabe ist kein nebensächlicher Kommunikationsakt, sondern ein sicherheitskritischer Prozess. Sinnhaft beschreibt Übergabe kritisch erkrankter Personen als den einen Moment, in dem präklinische Versorgung endet und medizinische wie auch juristische Verantwortung übergeht. Diese Schnittstelle gibt es nur einmal und sie ist nicht wiederholbar. Genau deshalb geht es nicht darum, möglichst viel Information weiterzugeben, sondern darum, die relevanten Inhalte strukturiert, priorisiert und im richtigen Kontext zu übermitteln. Sinnhaft ist genau aus diesem Anspruch entstanden, als Antwort auf ein reales Sicherheitsproblem an der Schnittstelle zwischen Präklinik und Klinik.
Naja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ans Rezept. Wenn du mir jetzt sozusagen in 3 Sätzen erklären müsstest, worum es bei Sinnhaft geht. Nochmal zusammenfassend, wie würdest du das jemandem erklären, der sagt, aha, Sie, Herr Professor Gräf, Sie haben da ein neues Konzept entwickelt, fasst Sie mal kurz zusammen, wie das aufgebaut ist, wie es funktioniert und was sind die 3 Kernvorteile daran?
Ja, Sinnhaft ist halt ein Akronym und ein Alleinstellungsmerkmal, was ich gerne herausarbeiten möchte, ist, dass die Teilaspekte fest eingebettet sind in Crew Resource Management Aspekte. Ich habe es eben schon mal gesagt, Start muss man jetzt nicht wiederholen, aber am Ende dann auch die Rekapitulation mit dem Fazit und dann auch noch die Möglichkeit für zusätzliche essentielle Fragen dann nochmal durchs aufnehmende Personal. Wir haben im Mittelblock dann die einzelnen Teilaspekte über die Identifikation, dann kommt das Notfallereignis, wo wir vielleicht gleich auch noch im Einzelnen drüber sprechen werden. Und dann die Besonderheit ist jetzt, und du hast es ja gerade schon erwähnt, das CABCDE-Schema, aber nicht so zu verstehen, dass ich erst im Rahmen der Notfallpriorität CABCDE durchdekliniere und setze dann nochmal neu an, indem ich dann hinterher schiebe, welche Handlungen, sondern das Besondere aus kommunikationspsychologischer Sicht ist, dass die Notfallpriorität, also das CABCDE-Problem, gekoppelt ist immer direkt an die Handlung. Also habe ich ein A- oder B-Problem, schiebe ich sofort die Handlung hinterher, bevor ich zum nächsten Problem gehe. Anamnese ist nahezu Sampler, wenn man so möchte, aber die letzte Mahlzeit, die ist nicht enthalten. Jetzt könnte man fragen, wieso das denn nicht? Naja, die Antwort darauf ist, weil sie in diesem Delphi-Prozess, in dieser wissenschaftlichen Herleitung, keinen Konsens gefunden hat. Deswegen fehlt es.
Ich würde vorschlagen, wenn das für dich passt, gehen wir das Akronym einfach mal Schritt für Schritt durch. Wir haben diese Buchstaben sinnhaft, beginnt mit S wie
starte ich jetzt sozusagen meine Übergabe am besten?
Genau, damit hast du schon einen ganz wesentlichen Punkt gerade so versteckt geäußert. Es muss für die Übergabe einen klaren Startpunkt geben. Und den haben wir in der Tat ja auch mit S, mit Start, beziffert, damit auch klar ist, jetzt geht es los. Das impliziert Ruhe bei der Übergabe und auch keine Manipulation an den Patienten. Und du kennst das ja vielleicht, durchaus ja wohl gemeint von einzelnen Teilnehmern an der Übergabe. Man möchte helfen, man fängt an, die Blutdruckmanschette abzumachen oder die erste EKG-Elektrode. Das führt aber zu einer Eigendynamik, dass andere auch helfen wollen. Aber das ist in dem Moment fehl am Platz. Die Konzentration sollte 100% von allen Teammitgliedern bei der Übergabe sein und deswegen ist das kontraproduktiv. Die Face-to-Face-Kommunikation, wenn egal, ob das jetzt ein Notarzt gegenüber einem Schockraum-Team ist oder ob das Notfallsanitäter gegenüber der Notfallpflegekraft ist. Und das sind halt alles so Teilaspekte, die uns wichtig waren und die sind sozusagen definiert jetzt bei dem Startzeitpunkt. Und ergänzend noch, auch ist zu überprüfen und jetzt kommt die sogenannte 5-Second-Round, ob der Patient denn überhaupt stabil ist.
Stabil genug, um sich diesen Moment zu nehmen.
Den wichtigen Moment zu nehmen, nennen wir es mal so, die nächste Minute oder anderthalb Minuten, richtig, in der Tat.
Das ist ein bisschen vergleichbar mit dem Moment aus dem Flugzeugcockpit, wo du sagst, wenn ein Notfall auftritt, musst du erstmal das Flugzeug fliegen, bevor du dich darum kümmern kannst.
Exakt.
Ja. Das heißt, erstes ist sozusagen mal Ruhe herstellen, gemeinsam kurz im Optimalfall schnell sich vergewissern, so wie man es im Traumakurs sagen würde, hat der Patient überhaupt einen Puls und atmet er?
Genau. Ja. Wir machen dann als aufnehmende Klinik die sogenannte 5-Second-Round, in der wir gucken, ob die Vitalparameter, also jetzt klinisch den Patienten an, sie liegt er in der Blutlache, hat er Schnappatmung. Gegebenenfalls kann man auch noch auf den Monitor gucken, ob ein CO2 noch vorhanden ist, wie die Frequenz jetzt gerade im Moment ist, muss man ein bisschen aufpassen, weil manchmal hängen die Vitalparameter auch hinterher, aber durch diesen klinischen Blick und die Sammlung von einzelnen Informationen kann man, glaube ich, sehr zuverlässig auch in Absprache mit den zuführenden Rettungsmitteln herausfinden, ob das ein Patient ist, der stabil genug ist für eine Übergabe oder nicht.
Okay, wie macht ihr das bei euch im Klinikum, wenn gibt es da irgendwie einen Startpunkt, den ihr euch markiert habt, wo es klar ist, dass ab da Ruhe ist. Weißt du, ich denke da auch wieder an die Fliegerei, wo beispielsweise unterhalb von 10.000 Fuß im Landeanflug nicht mehr gesprochen wird, das sogenannte Silent Cockpit herrscht. Und die haben halt wunderbar diese Zahl 10.000 Fuß, an denen sie sich festhalten kann. Schaut man einmal auf den Höhenmeter, sieht, okay, jetzt sind wir da runter, jetzt gelten diese Regeln. Habt ihr da auch für euch etwas markiert, zum Beispiel eben wenn die Trage über die Schwelle fährt oder muss da wirklich das Kommando vom Teamleader kommen, jetzt ist Ruhe oder wie macht ihr das?
Also wichtig ist, sehr wohl und gut gemeint, dass wir so ein bisschen in dem Moment, wo der Patient um die Ecke kommt, auch schon den Lead übernehmen mit einer freundlichen Willkommenskultur. Hallo, schön, dass ihr da seid. Und dann kommt durchaus die Frage, ist der Patient stabil für eine Übergabe? Aber wir sind schon ein bisschen misstrauisch, ja, aber mit dem Ziel einfach nur zu evaluieren, ob das denn auch der Tatsache entspricht, indem wir sozusagen im Hintergrund die 5-Second-Round für uns dann durchführen und dann lassen wir es laufen. Aber wenn wir der Meinung sind, das geht jetzt nicht, dann würden wir auch freundlich unterbrechen. Das gibt es immer wieder mal und somit haben wir schon dann auch jetzt keine 10.000 Höhenmeter, aber wir haben schon einen definierten Prozess, wo wir einsteigen dann in die Übergabe. Und dann kommt das Startsignal. Wenn diese Kommunikation ist stabil, überprüft, okay, dann Start jetzt Übergabe.
Genau, und das bedeutet dann auch gleichzeitig, jeder legt die Hände sozusagen mal ab, konzentriert sich voll.
Exakt, ja. Genau.
Der nächste Punkt ist die Identifikation. Das ist jetzt der erste Punkt, wo man sagen kann, okay, das ist so ein bisschen neu, weil eben auch standardisiert.
Ganz genau. Und zum Thema Standardisierung, wenn du mir erlaubst, dann würde ich an dieser Stelle ganz kurz sagen, dass wir ja jetzt eintauchen in die Teilaspekte. Du hast ja gerade gesagt, wir sind nach dem Start jetzt bei der Identifikation und sinnhaft sieht vor, dass diese Teilaspekte angekündigt werden. Also man sagt dann als zuführendes Rettungsmittel Identifikation und jetzt kommt genau das. Definiert ist Geschlecht, Nachname und Alter und bei pädiatrischen Notfällen zusätzlich die Gewichtsangabe. Und dann ist die Identifikation auch schon abgeschlossen.
Und die Identifikation mündet dann auch ziemlich nahtlos ins Notfallereignis, das als nächstes kommt. Das, was mich auch schon bei dem Video ein bisschen gecatcht hat, ist, dass das nicht einfach von selber passiert, sondern dass diese Schritte, was jetzt gerade passiert, auch im Team wirklich kommuniziert werden. Das heißt, ich sage Identifikation, das ist der Herr Meierhuber, der ist 25 Jahre alt. Das Notfallereignis war, dass der Patient vom Baum gefallen ist.
Ja, da, exakt so ist es. Ob du jetzt mehr so einen staccatoartigen Stil machst oder ob du das ein bisschen auch verpackst, in, so wie du das gerade gesagt hast, und das Notfallereignis war. Und jetzt kommen wir zum Notfallereignis. Also wie ist der Teilaspekt Notfallereignis jetzt in diesem Delphi-Prozess entwickelt worden? Was, wie und wann und optional wo oder woher? Was ist Leitsymptom, Verdachtsdiagnose? Wie ist als Ursache definiert und wann wäre der Zeitpunkt des Ereignisses? Das ist immer wichtig, egal ob das jetzt nicht traumatologisch ist oder ob das traumatologisch ist. Wenn man jetzt nicht genau weiß, wann das Ereignis war, dann hilft manchmal ja vielleicht auch die Alarmierung des zuführenden Rettungsmittels, damit man ungefähr eine Vorstellung davon hat. Und optional, wo oder woher. Es gibt sicherlich auch Orte oder Auffindesituationen, wo es Sinn macht, dann auch zu erklären, wenn man vielleicht aus einem, ich darf mal sagen, Messi-Haushalt kommt, aus infektiologischer Sicht oder Ordnungsamt und so weiter und so fort, dann ist optional auch wo oder woher zu nennen beim Notfallereignis. Ja.
Okay, wie geht's dann weiter?
Ja, jetzt kommt der nächste Teilaspekt in sinnhaft, das wäre N und H, also die Notfallpriorität gekoppelt an die Handlung. Und ich hatte es schon eingangs erwähnt, da ist das CABCDE-Schema natürlich hinterlegt mit pathologischen Untersuchungsbefunden und auch mit pathologischen Vitalparametern und jeweils dann auch immer gekoppelt an die Handlung mit den Maßnahmen und mit Dosis und der Wirkung. Und aber auch wichtig ist, wenn Sachen bewusst unterlassen wurden. Also man gibt ja vielleicht die Möglichkeit, dass man auch sagt, wir haben jetzt bewusst auf den Stiffneck verzichtet. Dann würde das auch an dieser Stelle erwähnt werden. Und ansonsten ist das ganz einfach, wenn ich ein A-Problem habe und habe eine Maßnahme ergriffen, dann sage ich A-Problem, sage, was das für ein Problem war. Und die Maßnahme schiebe ich direkt hinterher, bevor ich dann zum nächsten Problem
übergehe. Der Patient hatte ein A-Problem, als wir hingekommen sind, war der Atemweg nicht frei. Wir haben ihn dann unmittelbar abgesaugt.
Richtig.
B-Problem besteht keines.
Genau. Und danach sagst du noch kurz die Wirkung. Also ist es danach besser geworden?
Ja, ja. Okay.
Dann war der Atemweg wieder frei. Oder aber Atemwegsmaßnahmen waren nicht zielführend und dann übergegangen zum B-Problem. Der Patient wurde dann intubiert.
An der Stelle würde mich das jetzt wirklich noch einmal ein bisschen im Detail interessieren. Warum ist dieses Koppeln an die Handlung so wichtig? Weil wir erleben ja sehr oft, und ich sage das ganz offen, wir machen das auch oftmals so, dass wir sagen, okay, Patient hatte A, B, C, D, E, wir haben das und das gemacht. Besteht da nicht ein Stück weit die Gefahr, dass dieser Prozess und die Flüssigkeit dadurch etwas disrupted wird, wenn man so sagt, ja, und ein bisschen unterbrochen wird, dadurch, dass ich dann wirklich bei jedem einzelnen Punkt gleich die Handlung nachschiebt, dann zum nächsten Punkt kommt und wieder die Handlung?
Nee, ganz im Gegenteil, du. Also wir haben das aus kommunikationspsychologischer Sicht beleuchten lassen und es ist einfach intuitiver, dass man das Problem auch direkt verknüpft mit seiner Handlung, bevor man zum nächsten überspringt.
Und wenn also eigentlich mit der Handlung und der Wirkung.
Ja, ganz genau. Ja. Also wenn du dir mal so ein komplexes Szenario, so ein komplexes Polytrauma mit all seinen Problemen, wenn du die durchdeklinierst, also die haben ja möglicherweise alles. Die haben ein kleines C-Problem, die haben A, die haben B, die haben C, die haben D. Und wenn du dann anfängst nochmal neu, besser ist es im Prinzip dann auch bei dem entsprechenden ABCDE-Problem die Handlung hinterherzuschieben und gleichzeitig natürlich auch die Wirkung. Wie willst du sonst nachher noch in dieser Gemengelage, sage ich jetzt mal, auseinander definieren? Ja, was war denn jetzt? Welche Handlung, was hat jetzt, also aus kommunikationspsychologischer Sicht würden wir empfehlen, dass die feste Verknüpfung der Notfallpriorität mit der Handlung.
Mhm. Das heißt, wir verknüpfen die Notfallpriorität mit der Handlung ganz normal nach den Schritten des CABCDE.
Exakt.
Geben pathologische Befunde und da haben wir dann auch gesagt und würden dann natürlich logischerweise auch dort entsprechend die Vitalparameter
auf jeden Fall
direkt rübergeben, ja. Respektive die Änderung, die unsere Handlung nach auf die Vitalparameter hatte.
Genau, heißt aber auch im Umkehrschluss, Ben, habe ich jetzt kein CA bis E-Problem, dann kann man auch zusammenfassen, kein A bis E-Problem oder kein CA bis C-Problem, aber ein D-Problem. Also da hat man durchaus Flexibilität, ist auch möglichst einfach zu strukturieren.
Und so wie ich dich richtig verstanden habe, Zeit einzusparen.
Richtig,
auch, weil,
exakt.
Und es ist genau das, was wir jetzt erst gesagt haben, schon bei der Anamnese. Wenn eine Information nicht wichtig ist, lasse ich sie einfach aus. indem ich kurz sage, kein B, C oder D-Problem.
Genau. Und man muss das ja immer im Kontext sehen. Da werden wir jetzt gleich auch nochmal beim Fazit drauf zu sprechen kommen. Unser Arbeitsauftrag lautet ja, nach der Übergabe den Patienten strukturiert zu reevaluieren mit aktuellen Vitalparametern.
Das heißt, wir haben Notfallpriorität und Handlung gekoppelt aneinander und jetzt kommen wir zur Anamnese. Das heißt, die Hintergrundinformationen zu dem Patienten, soweit wir sie halt erhoben haben.
Genau. Und das ist, ja, eigentlich könnte man fast sagen, Ben, eine klassische Anamnese mit den Allergien, der Medikation, den Vorerkrankungen. Dort gehen wir so ein bisschen, so ist es konsentiert worden, in die Hände des zuführenden Rettungsmittels, welche Allergien jetzt nennenswert sind und auch welche Medikation. Also ich glaube, ich darf mal formulieren, die Nickelallergie, die ist jetzt, es sei denn, sie hat zu einem allergischen Schockgeschehen geführt, dann wäre das wieder was anderes. Aber das geben wir in die Hände des Rettungsdienstes genauso wie die Vormedikation. Das kann man auch zusammenfassend Medikamente bei arterieller Hypertonie. Ja, dann ist das auch, dann ist das ausreichend Information. Wir haben auch jederzeit ja den Verweis auf eine Medikamentenliste, die vielleicht anbei ist. Auch das ist denkbar in sinnhaft, dass man sagt, wenn es um die Medikamente geht, wir verweisen auf die mitgeführte Liste und die Vorerkrankungen, relevanten Vorerkrankungen. Und jetzt kommt noch was mit den Infektionen. Ja, das ist sicherlich auch immer wieder mal auch saisonal von Relevanz und Soziales und Organisatorisches. Sei es jetzt Eintragung von DNR oder DNI oder aber die Verweigerung von Blutprodukten und Besonderheiten, vielleicht erwähnenswert, die Nummer der Mutter steht auf dem Protokoll oder des Ehemanns oder Besonderheiten, vielleicht auch wenn zwei Verletzte aus einem Unfall da ist, wo dann der Partner in welche Klinik der gegangen ist, das würden wir unter Besonderheiten subsumieren.
Mhm. Das ist auch mit ein bisschen der Grund, warum es eben auch schwierig ist, da wiederum den zweiten Teil des Secondary Assessment nach dem Sampler-Schema wirklich jetzt eins zu eins abzubilden, weil da zum Beispiel eben die Besonderheiten nicht vorkommen und im Umkehrschluss dann auch wieder so Sachen wie das S vom Sampler, also die Symptome eigentlich für die Übergabe nicht relevant sind, weil sie weiter oben ja schon
exakt
übergeben
so wurden. Ist es. Und wie gesagt, du hast eben schon angesprochen, die letzte Mahlzeit, die fehlt. Ja, warum fehlt die? Die einfache Antwort ist, weil sie in diesem Delphi-Prozess nicht konsentiert worden ist. Sie hat keine Mehrheit bekommen. Und wenn du mich persönlich fragst, dann stehe ich auch persönlich dahinter, weil für mich dieser Notfallpatient sowieso erstmal nicht nüchtern ist. Es reicht auch meines Erachtens nach, wenn es dann in eine mehr oder weniger semi-elektive Operation geht, dann nochmal zu evaluieren, wann war die letzte Nahrungsaufnahme aus anästhesiologischer Sicht. Deswegen ist das für mich okay.
Und würden wir jetzt wirklich hingehen und sagen, okay, die Nahrungsaufnahme hätte irgendeinen Impact auf den Zustand des Patienten, Stichwort Allergie zum Beispiel, dann wäre diese Information sowieso
schon
weiter
oben
gefallen.
Genau, die haben wir an der Stelle schon längst. Ja, richtig.
An dieser Stelle möchte ich euch kurz etwas Kontext dazu geben, was es mit dem Delphi-Verfahren auf sich hat, auf dem sinnhaft aufgebaut ist. Dabei handelt es sich um einen strukturierten Konsensusprozess mit über 50 Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Disziplinen, orientiert an den Kriterien der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften, also dem AWMF, dem Dachverband der medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften in Deutschland. Der Begriff Delphi leitet sich ursprünglich vom antiken Orakel von Delphi ab, sinnbildlich für die Suche nach einer möglichst verlässlichen gemeinsamen Aussage. In der Medizin beschreibt ein Delphi-Verfahren einen mehrstufigen Prozess, bei dem Fachleute unabhängig voneinander bewerten, welche Inhalte wirklich relevant sind. Die Rückmeldungen werden anonymisiert zusammengeführt, erneut bewertet und so lange konsentiert, bis ein tragbarer fachlicher Konsens entsteht. Ziel ist dabei nicht die lauteste Meinung, sondern die bestmögliche gemeinsame Lösung auf Basis von Erfahrung, Evidenz und klinischer Praxis. Entscheidend ist dabei, und das betont Ingo Gräf immer wieder, nicht nur was übergeben wird, sondern vor allem wie. Start, Ruhe, Face-to-Face-Kommunikation und Readback sind deshalb keine weichen Faktoren, sondern integraler Bestandteil der Struktur. Zudem koppelt sinnhaft Notfallpriorität und Handlung bewusst miteinander, um mentale Modelle zu synchronisieren, Framing-Effekte zu vermeiden und sichere Teamarbeit zu ermöglichen. Weitere Informationen dazu stelle ich euch wie immer in die Shownotes dieser Episode.
Insofern haben wir dann auch noch diesen Punkt der Besonderheiten drinnen, das haben wir schon gesagt. Und dann geht es um einen nächsten CRM-relevanten Baustein, nämlich das Readback. durch das Gegenüber. Und ich glaube, das ist eine der Sachen, wo man wirklich zeigt, dass, oder wo ihr wirklich gezeigt habt, dass wenn man das wirklich zur Gänze lebt, so einen Übergabeprozess und so eine Übergabeprocedure, dann müssen wirklich alle Beteiligten auf das geschult sein, weil ich glaube, das strukturierte Readback ist etwas, was bei den Übergaben generell sonst zu kurz kommt.
Genau, du sprichst einen ganz, eigentlich einen vulnerablen Punkt an, denn Übergabe ist ja bilateral. Einmal durch das zuführende Rettungsmittel und einmal durch das aufnehmende Personal. Und jetzt sind wir schon wieder mittendrin in der Klammer, diese CRM-Klammer, die sozusagen um die Teilaspekte von Sinnhaft gelegt worden ist, nämlich in dem Readback, also wir haben es Fazit genannt, das ist das F, mit der Wiederholung durch das aufnehmende Personal der Identifikation des Notfallereignisses und der Notfallpriorität, gekoppelt an die Handlung. Aber jetzt ist uns wichtig, oder das war damals auch so herausgearbeitet in dem Delphi-Prozess, wir wiederholen nicht die letzten Vitalparameter und auch nicht die Wirkung der Handlung durch das zuführende Rettungsmittel. Warum ist das so? Naja, weil wir das aufnehmende Team Ben nicht einfach in künstliche Sicherheit wiegen wollen. Es kann ja auch sein, dass im Ausladeprozess, es ist ja auch so ein vulnerables Thema, der Patient sich vielleicht hemodynamisch wieder verschlechtert hat. Unser Job ist es, als aufnehmendes Personal den Patienten strukturiert zu reevaluieren, dann mit aktuellen Vitalparametern und dann auch zu evaluieren, ob die Anlage der Thoraxdrainage beispielsweise noch funktioniert oder ob wir sie neu platzieren müssen oder eine weitere legen müssen und so weiter und so fort.
Ich habe jetzt irgendwie gerade Bock auf ein kleines Experiment. Denk doch bitte an den letzten Patienten, den du im prähospitalen Umfeld gehabt hast, egal ob Hubschrauber oder was auch immer. Gib mir kurz die Info, um was es dabei ging, und nachher sitze ich drinnen und du übergibst mir diesen Patienten.
Das ist jetzt aber herausfordernd.
Aber ja, vor allem, ich habe es nicht angekündigt, aber ich habe mir gedacht, wenn du schon da sitzt, dann zeig uns mal, wie es geht. Ich fände es einfach total cool, jetzt das Ganze einmal so auch zum Rekapitulieren für unsere Hörerinnen und Hörer vom Meister und Mitbegründer von diesem Schema mal zu hören.
Es ist die Messlatte aber ganz weit oben. Okay.
Ja, muss man schon ein bisschen.
Naja, gut, jetzt, aber so einfach ist es nicht. Jetzt bist du drin in der Nummer, ne? Also du müsstest mir ja jetzt den Startimpuls geben eigentlich, ne? Als aufnehmende Klinik.
Ja, aber dazu muss ich weiß ja zumindest, was zu mir kommt.
Okay.
Also ich habe jetzt den Anruf von der Leitstelle gekriegt, welche Informationen habe ich bekommen? Ich bin jetzt der Schockraum-Teamleader.
Naja, das hängt so ein bisschen davon ab. Wir sehen auch durchaus das Sinnhaftschema in der telefonischen Vorankündigung, möglicherweise vielleicht auch in Zukunft digitalisiert, ja. Da tut sich was, aber das schützt ja nicht davor. Wir brauchen ja im Moment auf alle Fälle noch eine mündliche Übergabe. Also wenn wir wirklich gemeinsam am Patienten stehen, dann würde ja sozusagen von dir jetzt der Startimpuls kommen. Da springe ich dann jetzt mal ein. Dann würde ich einleiten, Identifikation, Herr Meier, 76 Jahre alt. Notfallereignis, Stolpersturz im häuslichen Umfeld. Der Patient ist an einer Teppichkante hängen geblieben, ist dann auf den Boden gestürzt. Wir haben die Verdachtsdiagnose eines Oberschenkelhalsbruchs und das Ganze passierte um 14.15 Uhr. Notfallpriorität gekoppelt an die Handlung. Kein kleines C, kein A, kein B, kein C-Problem, kein D-Problem, aber ein relevantes E-Problem mit Schmerzen 7 von 10. Daraufhin Anlage eines grünen Zugangs rechtskubital und Applikation von 1 Gramm Novalgin, supportiv ein wenig Flüssigkeit, 100 Milliliter Ionosteril, daraufhin Verbesserung der Schmerzsymptomatik und der Patient konnte transportiert werden. Anamnese, keine Allergien bekannt, Vormedikation zur arteriellen Hypertonie, Infektionen nicht bekannt, soziales und organisatorisches, der Patient hat eine Patientenverfügung, die ist anbei, keine weiteren Besonderheiten.
Das wäre dann sozusagen meine Aufgabe, das Ganze dann zu rekapitulieren.
Exakt, so ist es.
Weswegen man auch in dem Video, das wir uns gemeinsam angeschaut haben, gesehen haben, dass der Übernehmende mitschreibt. Und zwar, was dabei auch spannend war, jetzt nicht auf einem Notizzettel nur für sich, sondern in dem Fall auch auf einer großen, für alle sichtbaren Tafel. Und da ist jetzt meine Frage, ist das nur für das Lehrvideo so gewesen oder habt ihr zum Beispiel, wenn du an deine Klinik denkst, wirklich ein Medium, wo ich etwas aufschreiben kann und alle sehen es?
Ja, das ist so, wenn du mich in Bonn besuchen würdest, dann würdest du zumindest jetzt in den Schockräumen, die wir haben, dieses digitale Board, da ist die Grundmatrix von Sinnhaft hinterlegt und wir können dort die Einträge mit dem digitalen Stift machen. Und das, Ben, ist eine Investition, die ist so gut angekommen. Erstens, weil es dazu beiträgt, diesen Prozess nochmal zu standardisieren. Also es wird sozusagen bildlich vorgeführt. Es dient als Checkliste sowohl für mich, aber vor allen Dingen auch für das zuführende Rettungsmittel. Wir stehen dann bei der Übergabe immer mit Blick auf dieses Board und das zuführende Rettungsmittel hat die Grundstruktur von Sinnhaft vor sich und dann wird digital kommuniziert und wird digital aufgeschrieben und wir haben dann natürlich nachher auch im Readback, also im Fazit, die Möglichkeit, das dann für mich auch nochmal als Checkliste zu nutzen halt.
Und gemeinsam vor allem zu rekapitulieren.
Ja, so ist es.
Und genau. Visuell zu unterlegen, sodass es ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen kriegt.
Genau. Und wir sind dann auch in der Lage, als Teil der Behandlung, kann man ja schon sagen, das Ganze dann auch elektronisch in die Patientenakte zu verlagern, sodass wir auch die Übergabe dokumentiert haben.
Jetzt eine Sache, die auch besonders auffällt, wo man sich im ersten Moment denkt, ey, was ist mit dem Gref los? Wieso spricht er so abgehackt? Aber ihr habt das ja entsprechend so auch in der Beschreibung zum Sinnhaft-Akronym so beschrieben, dass die Übergabe staccato-artig passieren soll. Was ist da für ein Gedanke dahinter? Weil es klingt so fast ein bisschen militärisch in dieser Richtung, ja. Wo man sich denkt, auf der anderen Seite geht dann eben auch dieses beruhigende Element, das auch vermittelt, hey, Sicherheit und alles unter Kontrolle, irgendwie so ein bisschen verloren, dadurch, dass wirklich das der staccato-artig vorgetragen wird.
Ja. Da hast du recht. Den Eindruck kann man durchaus bekommen durch diesen staccato-artigen Übergabestil. Aber ganz bewusst geht es darum, sich wirklich nur auf das Essentielle konzentrieren zu können und jeglicher Ballast, ich darf das jetzt mal so sagen, hallo, mein Name ist Ingo Gref, ich bin heute Notarzt auf dem Christoph Rheinland. Das ist nice to know, aber es hat keinen Bestandteil jetzt, also keinen essentiellen Wert auch für die Übergabe. Und deswegen durch die Vorgabe von diesem staccato-artigen Stil und der Ankündigung der einzelnen Teilaspekte, wo ich sozusagen strukturiert auch im Mindset über Identifikation, über Notfallereignis, also von Teilaspekt zu Teilaspekt durch die Ankündigung dann durchgehe, ist es halt einfach ja nur das Essentielle. Und genau das ist das, was es braucht. Das hat nichts mit mangelnder Wertschätzung oder Despektierlichkeit zu tun, ganz im Gegenteil.
Jetzt werden natürlich sehr, sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer draufkommen, dass eben gerade beispielsweise so ein zukunftsträchtiges Medium wie ein gemeinsames Visuboard in einem Schockraum, an dem ich gemeinsam eine Übergabe für alle visualisiere, in ihrem Umfeld noch nicht wirklich implementiert ist. Was ist denn generell so ein bisschen der Trend, wenn ich jetzt an diese Übergabeschnittstelle denke, wo die Richtung hingeht? Seid ihr mit diesem Sinnhaft schon am Ende angekommen? Wird das irgendwie noch kontinuierlich reevaluiert? Und vor allem auch, wo siehst du Entwicklungen in der Zukunft, auch von technischer Natur, wo sich da in dieser Schnittstellenthematik vielleicht noch Dinge ändern können oder wo die spannendsten Trends und Entwicklungen sind?
Das ist eine gute Frage. Also ich hatte ja, glaube ich, gut erläutert die wissenschaftliche Herleitung. Also man könnte auch sagen, das wissenschaftliche Rückgrat von Sinnhaft. Aber damit ist natürlich nicht genug. Es muss in der Tat weitergehen halt, ja. Das hat es auch schon getan. Also wir haben schon eine Arbeit jetzt wieder gemacht, indem wir online, also sozusagen in einem spezifischen Setting Übergaben evaluiert haben. Das ging, die Arbeit, die ist auch Open Access, also für jeden runterladbar in die Richtung Telenotarzt, könnte man sagen, denn auch das muss ja klar sein. Es geht ja nicht immer nur um die Übergabe mit einem echten Patienten, also Schnittstelle Präklinik in der zentralen Notaufnahme, sondern ja auch um Übergaben von Präklinik im Rahmen des Telenotarztes. Ja? Und auch dort ist eine Standardisierung zu fordern, muss man schon fast sagen halt. In die Richtung geht es, das haben wir gut zeigen können, dass das sinnhaft funktioniert. Es läuft gerade eine Studie, die ist fallbezogen, also zu jedem Einsatzgeschehen wird evaluiert, wie sinnhaft in der Anwendung funktioniert hat. Und was jetzt aktuell gerade im Hintergrund läuft, ist, dass wir natürlich auch nicht nur die Übergabe haben, Präklinik, Klinik, sondern wir haben natürlich auch innerklinisch. Geht ja weiter. Also wenn der Patient dann operativ versorgt werden muss, dann muss er in den OP. Er muss möglicherweise auf die Intensivstation. Und Ben, wie sieht das aus mit Sekundärtransporten? Ja, also wo sozusagen das Akutereignis Wochen oder Monate lang zurückliegt. Das ist gerade Gegenstand weiterer wissenschaftlicher Evaluation. Und vielleicht kann ich teasern, sinnhaft wird auch an diesen Schnittstellen, die ich gerade skizziert habe, funktionieren. Zum Beispiel sind nur kleine Manipulationen notwendig beim Notfallereignis und bei der Notfallpriorität, aber Start, Identifikation, Anamnese, Fazit-Teamfragen können 1:1 auch bei diesen Schnittstellenbereichen übernommen werden. Wir werden kein sinnhaft OP, sinnhaft ICU oder sinnhaft Sekundärtransport machen. Nein, wir wollen dem User Hilfestellungen an die Hand geben, welche leichten Modifikationen er bei der Übergabe dann bei diesen Entitäten sozusagen machen muss. Und wenn du mir noch eins erlaubst, ganz besonders im Fokus haben wir auch Patienten nach Reanimation im ROSC oder unterlaufende Reanimation. Das ist nochmal ein bisschen eine Herausforderung mit den ganzen Inhalten, wie zum Beispiel, gab es eine No-Flow-Time, gab es eine Laienreanimation oder Reanimation durch die Leitstelle, wie war der initiale Rhythmus und so weiter und so fort. Also du weißt, was ich meine halt. Ne? Und alles das geht aber auch mit
sinnhaft. Leichte Abwandlungen, ich finde vor allem eben diesen Aspekt mit der Telemedizin auch sehr interessant, weil da gibt es, witzigerweise völlig recht, ist auch eine Struktur, gibt es da eigentlich in dieser Situation auch nicht, respektive generell, wenn ich einem Kollegen etwas zu einem anderen Patienten erzählen will, vor allem jetzt im Kontext des Notfalls, aber in weiterer Folge eine gewisse Standardisierung, vor allem wenn ich auf diese Aspekte denke, dass Information verloren geht, ist ja auch außerhalb der Notfallsituation wichtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur denke, wenn ich mit einem Allgemeinmediziner über einen nicht kritischen Patienten rede, den er mir übergibt. Also ich glaube, da ist viel, viel Potenzial drinnen in der Standardisierung dieser Schnittstellen.
Auf jeden Fall.
Jetzt abschließend vielleicht noch kurz die Frage oder zwei Fragen. Jetzt habe ich diese Podcast-Episode gehört und möchte mir das Ganze reinziehen und vertiefen. Welche Quellen würdest du uns da empfehlen?
Alle wissenschaftlichen Arbeiten, die veröffentlicht worden sind, sind Open Access, also für jeden frei runterladbar, ganz wichtig. Das zweite ist in Kooperation mit dem Digina Notfallcampus auch frei zugänglich, findet man diverses Lernmaterial über ein Lernmodul mit einer optionalen Abschlussprüfung, wenn man dann mag, mit Poster, mit Pocketcards, Lehrvideos sind dort.
Also viel digitaler Content, richtig, der jederzeit frei verfügbar ist. Ja.
Genau.
Und an dieser Stelle möchte ich auch noch erwähnen mit schönen Grüßen nach Deutschland an unseren gemeinsamen Freund, den Martin Fandler, der das Sinnhaft-Akronym auch in die Notfallguru-Plattform implementiert hat, sowohl in dem Open-Source-Teil als auch in der App. Und das ist natürlich der Moment, wo man sagen kann, man hat das immer in der Hosentasche dabei und kann das jederzeit auch abrufen. Also wir werden entsprechend, würde ich vorschlagen, auch ein kleines Sammelsurium an Links und den entsprechenden Dingen für unsere Hörer in die Shownotes dieser Episode packen. Und dann hast du noch etwas gesagt, da möchte ich den Ball jetzt nochmal abschließend zu dir spielen. Dann gibt es noch den Aspekt der Wertschätzung, der ein Stück weit hinter diesem ganzen Projekt auch steckt. Wie hast du das gemeint?
Das ist mir persönlich ganz wichtig. Ich darf mal so antworten, Ben. Es gibt mittlerweile eine unheimlich wissenschaftliche Power, wie wichtig das Thema Übergabe ist. Und schlechte Übergaben mit Verlust von Informationsgehalt führen zu Fehldiagnosen, Fehlapplikationen, Fehlallokationen auf Stationen. Und am Ende ist es auch Outcome-relevant. Ja, das zeigen wirklich hochrangig publizierte Daten. Deswegen ist das Thema Übergabe von enormer Wertigkeit. Nicht nur rein inhaltlich, sondern vor allen Dingen die Standardisierung. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz deutlich hervorheben. Aber Übergabe bedeutet auf der einen Seite nicht nur die reine Weitergabe von Informationen, standardisiert, sondern letztendlich auch eine juristische Übernahme des Patienten. Und die Standardisierung des Prozesses bietet auch die Möglichkeit, einen klaren Cut-off festzulegen, wann geht der Patient jetzt auch juristisch von der Präklinik in die Klinik. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, neben der reinen Übergabe von Informationen, der juristischen Implikation, ist es meines Erachtens nach auch eine Form der Wertschätzung. Ich möchte nicht, dass das abgetan wird. Ja, legt ihn in Zimmer 3 und dann ist gut. Das kann nicht sein. Und deswegen ist das auch die standardisierte Übergabe eine deutliche Form der Wertschätzung. Das ist mir ganz wichtig, das auch nochmal anzubringen.
Auch gegenüber dem Rettungsteam.
Auf jeden Fall, natürlich.
Absolut. Was wir aus dem Gespräch mit Ingo Gräf bis hierher ebenfalls mitnehmen können, ist ein zentraler Gedanke. Standardisierung ist kein Selbstzweck. Die Evidenz zeigt klar, dass strukturierte Übergaben Informationsverlust reduzieren, Teamarbeit verbessern und vor allem Outcome-relevant sind. Gleichzeitig definieren sie einen klaren Zeitpunkt für die Übernahme von Verantwortung. Standardisierung bedeutet hier nicht Bürokratie, sondern Verlässlichkeit. Sie schafft einen gemeinsamen Rahmen, auf den sich alle Beteiligten verlassen können, unabhängig von Stress, Zeitdruck oder Teamkonstellation. Und sie ist auch eine Form von Wertschätzung gegenüber dem zuführenden Team, gegenüber dem aufnehmenden Team und letztlich natürlich auch gegenüber unseren Patientinnen und Patienten. Ich glaube, mit einem schöneren Gedanken hätte man die Episode nicht beschließen können und dieses spannende Thema. Lieber Ingo, vielen Dank, dass du bei uns warst zu dem Thema. Gibt es sonst noch etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern an dieser Stelle mitgeben möchtest?
Wenn das Salz in der Suppe, wenn ich das mal so skizzieren darf, liegt in der flächendeckenden Anwendung, in der flächendeckenden Standardisierung der Übergabe. Das wird wirklich ein extremer Benefit sein für alle unsere Patienten, die wir gemeinsam versorgen, sowohl auf der Straße als auch in der Klinik. Es geht vielleicht möglicherweise gar nicht so sehr um sinnhaft, wobei meine Hoffnung ist, dass man ausreichend jetzt auch in diesem Podcast und deswegen auch nochmal ganz herzlichen Dank an dich für die Möglichkeit zeigen konnten, dass sinnhaft sinnhaft ist. Aber es geht am Ende um die flächendeckende Standardisierung. Dafür trete ich an, dafür kämpfen wir auch, denn das ist genau das, was es braucht.
Und letzten Endes eine Herkulesaufgabe, deswegen umso wichtiger, alle Kanäle zu nutzen. Wir werden unser Bestes geben dafür. Wir wünschen dir jetzt noch einen schönen Kongresstag. Es geht jetzt gleich wieder weiter. Wir haben heute eine Frühschicht eingelegt, um das zu ermöglichen. Schönen Tag und danke dir, dass du da warst.
Vielen Dank.
Wenn wir diese Episode auf einen Punkt bringen wollen, dann ist es dieser. Übergabe ist kein Nebenprodukt unserer Arbeit, sondern ein zentraler Bestandteil sicherer Notfallmedizin. Sie entscheidet darüber, ob Teams gemeinsam denken, ob Verantwortung klar übergeht und ob Patientenversorgung nahtlos weiterläuft. Das Sinnhaft-Akronym liefert dafür keine Patentlösung, sondern vielmehr einen strukturierten Rahmen, einen gemeinsamen Referenzpunkt für hochdynamische Situationen. Denn am Ende geht es nicht um ein Akronym, sondern vielmehr um eine Haltung. Übergabe bewusst zu gestalten, ihr Raum zu geben und sie als sicherheitskritischen Moment ernst zu nehmen. Alle weiterführenden Informationen, den Link zum frei verfügbaren Lehrvideo der Degina sowie weitere Quellen findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode. Mein Name ist Ben Thal, danke fürs Zuhören, kommt gut durch eure nächsten Übergaben und genießt den Start ins neue Jahr. Ich sag für heute Papa aus Wien.